Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Dieses Mal bei Streter Bender Streberg.
Der Rubik's Cube ist ja auch eine Ost-Ost-Geschichte.
Guck mal, was für Leute waren das immer, die den lösen konnten in 40 Sekunden? Erstmal war, wer genau 40? Fordert von dir, den in der Zeit zu lösen oder noch weniger? Ja. Und dann, was hat man danach erschaffen, wenn man diesen Würfel dann, ja guck mal, alle Seiten gleich, ja dann kann ich die auch alle Aufkleber abknibbeln.
Jetzt Streiter Bender Streberg, der Podcast. Bei Thorsten Streiter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Gary, willst du anfangen?
Ja, herzlichen Glückwunsch. Boah, das ist mir jetzt echt seit Jahren nicht mehr passiert.
Was denn? Kaffee?
Nee, herzlichen Glückwunsch. Ich sage herzlichen Glückwunsch statt.
Ja, kann man die Leute doch auch mal beglückwünschen?
Ja, das gucken? Herzlichen Glückwunsch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier, bei uns, bei Streiter Bender Streberg. Mit mir, Gary Streberg.
Punkt. Mit Gary Streberg. Hast du eigentlich mal veranlasst, dass dein Name wirklich mit CH geschrieben wird am Ende? Weil du immer Streberg sagst?
Streberg.
Streberg.
Nein, keine Ahnung. Mir ist gerade auch.
Du bist echt der einzigste Mensch, der seinen Namen absichtlich falsch ausspricht.
Was heißt absichtlich? Ist halt einfach so. Ich sag auch Kriech. Ja. Ist mir gerade aufgefallen.
Habe ich was Cartoons.
Aber ich was vom Kriech erzählt.
Wo die ganzen Schnecken da sitzen und die kleine Schnecke sagt, Opa, erzähl doch mal was vom großen Kriech. So, und das ist aber optisch irgendwie besser gelöst.
Ja, okay.
107.
Herzlich willkommen zur 107. Ausgabe von
7.
Streter
107.
Streberg, genau.
Ja, jetzt
genau.
Auf einmal mit G. Es geht doch.
Streberg.
Du musst nur wollen.
Ja.
Wir haben einiges vor der Brust heutzutage.
We have a lot for the brust.
Wollen wir kurz über die Star Wars Celebration reden am Anfang? Ganz kurz.
Wenn es denn sein muss und gar nicht anders geht.
Was ist denn die Star Wars Celebration?
Das war nur einfach das größte Star Wars Treffen in London jetzt gerade letzte Woche.
Kollege Heeb war vor Ort.
Ja, ich habe gestern eine Stunde mit Roland telefoniert, mit unserem Kollegen Roland. Mhm. Und alles das, über was wir jetzt reden könnten, könnt ihr eigentlich online sehen. Es war unheimlich, es war ein Aufriss, also es war ein Flachrennen sozusagen, wie man so sagt im Ruhrgebiet. Mhm. Und ein paar neue Serien wurden vorgestellt und es war ein großes Hallo.
Und William Shatner war da, oder habe ich das?
Ja,
das
William Shatner war auch da als Überraschungsgast, genau wie damals bei der
kommt doch zu Comic-Con jetzt, ne?
Ja. Aber das Geile ist ja, dass William Shatner bei der Ehrung von George Lucas damals aufgetreten ist, glaube ich, als erster. And here's William Shatner und alle, was? Und dann tanzte William Shatner doch mit den Stormtroopern zusammen. Ja. Ich muss mich mal hier gerade so, ich hänge.
Was machst du da?
Ich hänge, mein Schmuck hängt hier, ich will nicht
Schmuck. Was hast du denn da überhaupt für einen Schmuck? Das müssen wir jetzt nicht thematisieren.
Was, das Ding?
Ja.
Gut, dass du fragst, Gary. Oh. Na, vielleicht können das Leute erkennen, vielleicht auch Leute, die es nur hören.
Ja.
Das ist tatsächlich, das habe ich mir mal gekauft, von wegen Cosplay. Das ist das Zeichen,
Wonder Woman.
Nein, das ist nicht Wonder Woman, das ist das Zeichen vom Koboldkönig Jareth.
Das ist das
aus Labyrinth. Aus Labyrinth.
Ah, okay, okay.
Weil ich hatte doch mal,
David Bowie.
Wenn ihr euch erinnert, mal ein Jareth-Cosplay-Kostüm.
Das Video, das Zugabending mit der Perücke und der
Schlauch. Genau,
das Video werde ich nie vergessen, wie Thorsten reinkommt und ich sag so, Hennes ist auch schon da.
Penis.
Was? Was?
Ist das dein Penis?
Nee, nee, das ist alles Chirurgie.
Penis.
Plastik. Na, hast du dich schick gemacht?
Ja, du auch. Bist du Andrea Berg heute?
Heute mal gucken, ja. Nein, das geht nicht. Aber ich habe es einfach mal wieder rausgekramt. Warum nicht, wenn man es hat? Ja, Star Wars Celebration, es kommen ein paar neue Serien. Wir können auch über andere Sachen reden. Ich wollte direkt am Anfang euch mal erzählen, dass ich bei der Jurassic World Exhibition war in Köln,
ja,
im Odysseum. Es ist eigentlich keine...
Was kostet Eintritt?
Oh, das weiß ich gar nicht. Ich bin da...
Ich weiß.
Ich hatte da die Aufgabe, das zu moderieren. Das ist, glaube ich, nicht so richtig billig, aber es ist auch eigentlich keine Exhibition, weil Gary fragte mich, ob es da Originale zu sehen gibt, also Originale.
Ja, genau, das ist eine Ausstellung.
Es ist eigentlich keine Ausstellung. Ja. Du siehst auch keine, so wie bei der Star Wars Ausstellung, du siehst keine Blueprints oder Storyboards, sondern es ist eigentlich nur so nachgestellt. Also es geht
also ist mehr eine Experience.
Es ist eine Experience, das muss man dazu sagen. Und das Besondere ist halt, sind halt diese drei oder vier großen animatronischen Dinosaurier, die man da erleben kann.
Und ballern die?
Es läuft, also du kommst, pass auf, ihr könnt das alles schon online sehen. Es haben Leute schon Videos gemacht.
Ja.
Wenn ihr euch dafür interessiert, ist genau wie mit Trailern, guckt es nicht, geht einfach hin. Am besten geht ihr mit Kindern hin, mit eigenen, wenn ihr keine eigenen habt, dann kauft euch welche, leiht euch welche.
Kinder, die ihr nicht mehr braucht.
Genau. Nehmt ihr mit. Ich habe das wirklich mit einer Schulklasse erlebt und natürlich ist dann immer so.
Oh, das ist geil. Du bist der Einzige, der wirklich einreihen kann. Kriegt man auch ein Brot und so?
Ich habe auch so ein Kartoffelschnittchen. Eine Lehrerin stand neben mir und blickte
über. Apfelschnitze gegeben aus einer Dose.
So einer Tupperdose.
Und die Lehrerin. Der einzige bärtige Achtjährige in der ganzen Gruppe ab.
Dafür komme ich auch umsonst ins Phantasialand.
Ja.
Und das war sehr lustig, weil eine Lehrerin guckte über ihre Klasse und sagte, sie sind ja nicht die hellsten, aber ziemlich niedlich. Und dann guckte ich sie an und sie meinte, ach so, ich meine die Dinosaurier. Ich so, ach okay, gut, das war sehr süß. Und natürlich hat man so ein bisschen, ist das nicht zu gruselig für die Dinosaurier? Und gerade, ne?
Für die Dinosaurier.
Für die Dinosaurier, für die Kinder, für die Dinosaurier, für die animatronischen Dinosaurier. So eine Schulklasse, wirklich ein Trauma. es ist schon eine Ansage. Aber es ist, die haben geschrien, aber so vor Freude. Weißt du, so, das war nicht so, du hast vier große Dinosaurier, die sich wie ich finde, ganz toll bewegen, auch die Augen bewegen sich und alles läuft natürlich auf den King raus am Ende, auf den T-Rex. Und das ist schon sehr geil.
Ist das stark?
Ja, das ist schon echt
klasse. Ja, aber dann ist es doch gut.
Ja. Das macht Spaß. Und das ist auch nicht so lang. Das ist irgendwie, weil diese ganzen Ausstellungen...
4 Minuten,
wenn man sich beeilt. Nein, du bist in einer Dreiviertelstunde, Stunde bist du durch. Und dann bist du halt auch nicht fertig, weil diese ganzen anderen Ausstellungen oder auch die Game of Thrones Ausstellung, wo wir waren, da ist man ja doch irgendwie zugeballert mit Eindrücken und nachher ist einem schwindelig. Und
ja, war trotzdem stark, die Game of Thrones
Ausstellung war toll.
Trotzdem stark.
Die war toll.
Der gleiche Veranstalter.
Da ja. Ist ja so. Der
Isaac war da und Tom Vlaschika.
Vlaschika
war auch da, genau, ja. Also die Jurassic World. Es ist ja die Welt.
Ja, ja.
Ne?
Ja.
Also Parkausstellung kann ich empfehlen.
Ja,
am besten wirklich mit Kindern.
Ist so verlängert worden, ne?
Ist verlängert worden, die Karten sind weggegangen wie...
Warme Semmeln.
Vor allen Dingen wie warme Semmeln. Semmeln, die ja Brötchen heißen, erstmal abkühlen, sonst holst du ja sonst was.
Ja, ja.
Du kriegst einen Durchfall, also explosionsartigen Durchfall, den du gar nicht unter Kontrolle hast.
Ja, man muss ja nicht sofort essen.
Die hast du früher mal so einen warmen Kuchen, wenn du nicht warten konntest, ein Stück warmen Marmorkuchen. Da hast du dir aber, da konntest du mal direkt Gummistiefel anziehen, weil wir einen neuen PVC hatten in der Küche. Und dann aber, wie eine Pumpkin.
Ja.
Hast du dir in deine Pelomino-Jeans geschissen?
Ja,
das hört ja gar nicht mehr
das
auf.
Das Schöne ist ja wirklich, dass das Äquivalent zu warme Semmeln Hotcakes ist im Englischen.
Echt?
Ja. Deswegen passt das sehr gut.
Ja.
Eine heiße Schrippe, hör mal. Eine heiße Schrippe, eine Knifte. Ja, also Jurassic World top. Thorsten, ich habe dir doch die Garth Marenghi DVD gegeben.
Ja,
kannst du behalten, ich habe sie mir nochmal gekauft.
Das ist nett von
weil mir, ich danke. Gehe davon aus, dass ich sie nie wieder sehe. Deswegen nochmal halte ich sie jetzt auch in die Kamera für die Leute, die es nur sehen.
Ab jetzt stimmt das.
Garth Marenghi's Dark Place, eine, was ist das, Gary? Kannst du es mal beschreiben? Eine
Parodie auf 70er Jahre.
80er, mehr so 80er
Jahre Mystery-Sendungen, die so in Amerika, Quatsch, Blödsinn, in
England.
Großbritannien, in England so populär waren. Und das ist sehr, sehr schön. Also es ist sehr, es ist eine sehr, sehr gut. So, sehr, sehr gute Parodie mit tollen Schauspielern, allen voran natürlich.
Ja, Matt Berry, ja, und
das Cover sieht, wenn das so liegt, so,
ja,
denkt man die ganze Zeit, es wäre Reanimator.
Ja, so ein bisschen, ja. So, ja, so ein bisschen.
Jeffrey Combs als
Reanimator. Und Garth Marenghi ist einfach so ein schlechter Stephen King. Stephen King,
ja, genau,
so.
Genau.
Und,
so ein schlechter Stephen King.
Ja, also das Vorbild ist schon klar Stephen King.
Dreamweaver.
Ja, genau.
Er stellt, jede Folge stellt er vor. Und also es geht im Grunde darum, dass diese Serie schon gedreht wurde, irgendwann jetzt wiederentdeckt wurde. Mhm. Und er hat jetzt die Ehre, oder beziehungsweise er darf das jetzt jede Folge neu vorstellen. Mhm. Da sind krude Schnitte drin.
Ja, und das ist wirklich. So Anschluss, die Anschlussfehler sind Anschlussfehler wirklich absichtliche sind, Anschlussfehler. Ja, und er spielt auch selber die Hauptrolle.
Aber es ist trotzdem so, dass du immer noch denkst, ist das vielleicht echt? Haben die das wirklich so, ne? Also.
Und vor allen Dingen, sie haben es nochmal selber schlecht nachsynchronisiert. Das ist besonders auch, dann öffnen sie den Mund und irgendwas kommt raus und es ist so.
Da soll jetzt übrigens was Neues kommen, ne? Ja, okay, irgendwas ist da in Bewegung.
Garth Marenghi's Dark Place.
So ja, so. Dann waren wir, wenn wir schon gerade von Ausflügen reden, Thorsten und ich, wir waren in Berlin.
Punkt.
Punkt.
Schön.
Schön. Ja, nein, wir waren in Berlin, weil unser aller Freund Quentin Tarantino hat sich die Ehre gegeben und hat in seiner internationalen Buchtour auch Halt gemacht, seinen letzten Halt in Berlin. Und wir durften dabei sein in Reihe 11.
Wir durften dabei sein. Eine Karte hat 100 Euro gekostet. Das sind 200 Mark. Das
war unglaublich. An dieser Stelle nochmal danke, dass ihr mir nicht Bescheid gesagt habt.
Wir haben dir Bescheid
gesagt. Wann denn?
Wie bitte?
Du hast gesagt, du kannst nicht. Ich habe drei Karten besorgt. Eine für dich, eine für Hennes.
Wie habt ihr das denn? Wann denn?
Das ist immer das.
Ey, wir haben das. Das fing alles mit dir an. Du hast das Foto geschickt per SMS.
Ach, jetzt war ja, ich konnte nicht. Gesagt, also Entschuldigung, ich, Entschuldigung.
Da habe ich aber schon drei Karten besorgt.
Es ist Altersdemenz. Genau. Wen habt ihr denn noch mitgenommen?
Pass auf, die Geschichte. Okay, pass auf, dann anders. Anders, pass auf.
Es wird ein Tarantino-Film.
Pass auf, wer war das nochmal?
Stefan Barth, Drehbuchautor von dem Blood and Gold, der demnächst, ich glaube ab 27.
Mai... Ach, der neue Peter Torwart.
Der neue Peter Torwart-Film, der ab 27. Mai
auf Netflix
läuft. Und den wir hoffentlich mit Peter dann auch mal demnächst in unserem Podcast begrüßen dürfen.
Okay, also.
Ja,
wir hatten also jetzt, ich hatte drei Karten aufs Haus.
Ja.
Die habe ich abgeholt. Dann... Stefan hatte eine eigene online, eine Digitalkarte nur auf dem Handy. Jetzt hatten wir irgendwie eine übrig, und zwar die Digitalkarte. Wir wollten ja alle in Reihe 11 nebeneinander sitzen.
Genau.
So, weil du warst ja nicht da leider. Jetzt war das so, es standen mehrere Leute vor der Halle, die Karten suchten. Rechts war ein Typ, der stand, suche Karte. Dann haben wir ihn angelabert und dann habe ich aber gesagt, stell Fragen. Vergib ihm nicht einfach die Karte oder verkauf ihm die, stell Fragen. Eine Karte kostet einen Hunni. Dann gehst du hin zu dem Typen und sagst, möchtest du eine Karte? Ja, klar, gerne. Gut, du weißt, was die kosten. Ja, aber mehr als 20 Euro gebe ich nicht, das ist mir nicht wert.
Mhm.
Dann hat man gesagt, okay, dann viel Freude noch. Wiedersehen. Ich sage deswegen immer Fragen. Aber, Namaste. Vorne vor der Halle, stand eine etwa 1,50 Meter große asiatische Dame um die 75 in einem bodenlangen roten Regenmantel. Knallrot. So. Knallrot. Die stand und hielt ein Schild hoch. Sie war völlig bewegungslos und stand da eine Stunde. Darauf stand Suche Gratiskarte.
Suche Freikarte stand
da. Suche Freikarte.
Wow.
Suche Freikarte. Diese so große.
Also du bist einen halben Kopf größer als die Frau.
Ja.
Also,
ja,
ich bin 1,62.
Die war vielleicht unter 1,60.
Und roten,
roten
sowas, Regenmantel. Wenn die Gondeln Trauer tragen.
Ganz genau. Ja, okay, gut. Ja, gut, den wollte ich mir aufbewahren.
Okay, scheiße.
Also, ist egal. Wir sind dann hingegangen und wir haben dann zu Stefan gesagt: Hör mal, gib ihr deine Karte. Sprich sie an. Das ist falsch, was wir machen. Eine Karte verfällt und die Frau wird ja einen Grund haben. Sprich sie bitte an. Und dann sprach er sie an und wir wussten alles sofort, dass das irgendwie kein Fehler war, aber auch nicht gut. Denn eine Minute später hatten wir das Gefühl, wir führen alle gemeinsam einen Sketch auf. Bei dem wir mit einer
jetzt muss man
Asiatin
aber,
in einem roten
ja.
Mantel. Man, also, es war.
Die nicht
man
größer kann es war als ein Neunjähriger. Ja. Also, vor allen Dingen, der Witz ist: Stefan Barth ist jetzt. Der ist locker noch mal einen halben Kopf größer als wir beide.
So, zusammen.
Ein großer Typ.
Ja, ne? 1,90.
So. Ja, ne? Und wie gesagt, Thorsten meinte: Komm, gib mir die Karte. Gib mir die Karte. Komm, soll ich wirklich? Ja, komm. Komm, gib mir die Karte. Ne? Weil, warum nicht? Und dann ist er da hingegangen und musste sich wirklich komplett runterbeugen. Ne? Und die hat sich so erschrocken, dass sie fast umgefallen wäre. Er musste sie wirklich festhalten.
Sie guckte ein bisschen wie die angeleimte Ziege aus Jurassic Park.
Ja, genau. Und hat sich total erschrocken, weil sie überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass sie angesprochen wird. Und und dann haben wir die mit reingenommen. Wir haben sie hinterher auch nicht mehr wiedergesehen.
Nein, aber schon das mit reinnehmen, das Komplexe, wir müssen die Dame vorzeigen.
Weil es war ja eine digitale Karte. Weil es
eine Online-Karte war. Wir müssen sie Dame vorzeigen und durchlotsen.
Ne? Und das Witzige war dann wirklich, wir haben sie hinterher nicht mehr gesehen.
Aber sie saß neben euch.
Nein, sie saß in Reihe 18. Oben.
Und wie diese Dame... Ich war mir fünf Minuten lang sicher, dass wir die Einzigen sind, die Frau sehen können. Ich war mir sicher, dass das eine Quest für uns war.
Ja,
das
ja,
heißt, sobald wir deine Freikarte geben, schalten wir einen Drachen frei.
Oder ja, so. Ja,
verstehst
ja.
du?
Genau, so fühlte sich das
ab
an.
Hast du so einen eigenen...
Ich habe hinterher gesagt, kann das sein, dass wir uns die nur eingebildet haben? Dass sie überhaupt nicht
existiert? Weil die hat die Halle auch nie verlassen.
Nee, weil das Komische war wirklich, die wirkte wie so ein Fremdkörper. Thorsten meinte sofort, okay, alles klar, ich kenne ihr Trick. Sobald die eine Karte hat, ruft sie ihren Enkel an und dann kommt der umsonst rein.
Der Enkeltrick. Genau.
Der Enkeltrick. Genau. Das ist der Enkeltrick. Aber dem war das tatsächlich nicht so. Die sprachen gebrochenes Deutsch. Und wir unterhielten uns dann so ein bisschen mit ihr, gucken auf sie so runter und dann ob sie den kennt, kennt sie nicht. Aber Tarantino, ja, Tarantino.
Immer wollte sie immer sehen. So, ja. Und das ist gleichzeitig, hatte ich den Verdacht, sie hatte so eine charmante Ahnungslosigkeit, was mich dann, ich hatte auch kurz den Gedanken, dass sie vielleicht diesen Mantel einfach nur anhat, um ein Snipergewehr zu verbergen. Dann, also es war alles möglich, es war hochgradig, es war skurril. Die Dame haben wir nicht wieder gesehen, aber sie hat sich bestimmt gut amüsiert. Es war auf jeden Fall irgendwie unheimlich, auf so eine gute Art unheimlich.
Und das Schöne ist, wenn ich gekonnt hätte, hättet ihr das gar nicht erlebt.
Nee.
Ja.
Wir hätten das, die Dame hätte da gestanden, diese
Koordinaten. Ja gut, aber also diese Geschichte. Das hat ja eher was von David Lynch als was
das,
von...
Und das ist tatsächlich. Also wie gesagt, das war die Buchtour, die Quentin Tarantino quer durch Europa geführt hat. Und sein neues Buch, Hennes, du hast es schon komplett gelesen?
Halb.
Ja, es ist so ein... Findest du nicht auch, es ist so ein typisches Pandemie-Projekt?
Ich habe mir ein bisschen mehr davon
versprochen. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit und wir reden mal über...
Er redet vor allen Dingen nicht über Kino an sich, über das Genre, sondern er redet über einzelne Filme. Das hat mich so ein bisschen... Er schreibt gut, es ist interessant, aber ich hätte mir ein bisschen was Umfassenderes von ihm gewünscht. Die ersten Kapitel, wie er überhaupt dazu gekommen ist zum Kino...
Die fand ich super.
Die fand ich ganz toll, ja.
Da habe ich so gedacht, da möchte ich jetzt mal so ein Fableman-Film sehen von Quentin Tarantino. Ja. Weil was er, glaube ich, auch total... Ich weiß nicht, ob das im Buch vorkommt. Ihr beide habt es gelesen oder du wenigstens zur Hälfte. Weil seine Zeit als Video-Store-Clerk kommt das da überhaupt zur Sprache?
Nein.
Weil das ist ja, das war ja auch eine total prägende Zeit. Er war ja da wirklich der Hans Dampf in allen Gassen in dieser Videothek, weil er sich alle, weil er alle
Jack
Filme
kannte. In all alleys,
genau.
Wie war denn das Gespräch? Steven hat moderiert?
Steven Gätchen hat moderiert. Das war auch so ein bisschen doof, weil nicht wegen Steven, sondern weil wir waren natürlich heiß darauf, dass er unsere Bücher signiert.
Ja.
Aber da waren wir halt ein bisschen spät dran.
Es ging damit los, dass wir unsere Handys alle in so Neopren-Mumus stecken mussten, die dann versiegelt wurden.
Und in die Spree versenkt.
Dann war das vorbei mit Handy, also gefilmt worden, war gar keine Option oder ein Foto machen. Dann kam Steven raus und hat uns darüber instruiert, dass er keine Zwischenfragen wünscht.
Okay.
Und das unter Standing Ovations gibt's auch, muss eine Anfangsbegrüßung sein, ja, weil in Barcelona war es auch toll.
Okay.
Und da habe ich mir gedacht, okay, alles klar, hat Standing Ovations gerade auch verdient, man kriegt den Mann mal zu sehen.
Ja.
Und dann hat der, und also ich am meisten stolz bin ich wirklich darauf, dass ich alles verstanden habe.
Ja.
Wirklich? Kompletti.
Ja, er spricht und ja auch schnell.
Er spricht sehr schnell.
Aber ich habe alles. Ich könnte auch, ne, das war beeindruckend. Steven hat gute Fragen gestellt. Also natürlich stimmen die sich irgendwo ab, aber Steven hat es lässig gemacht. Mhm. Steven, da konnte man mal sehen, wie das geht, wenn man dann Leuten nochmal Raum gibt zu antworten, weißt du? Weil die Leute waren natürlich wegen Quentin Tarantino da und das hat er toll gemacht.
Gab es denn überhaupt dann ein Q&A danach? Oder?
Nein, gar nichts.
Er hat
eine Stunde lang war das Interview, dann gab es eine Pause von 20 Minuten und dann hat er nochmal gelesen.
Okay. Super.
Okay. Ja.
Auch schön, das mit dem Buch in der Hand, hat mir gut gefallen.
Also sie kam auch eigentlich nicht über seine Jugend hinaus, was auch in Ordnung war.
Ja.
Und ich finde, das ist auch das Besondere. Deswegen war der auch, hat er auch Standing Ovation gekriegt oder so, weil bei allen, also er ist ja nun wirklich jetzt ein großartiger Regisseur und hat seine Kunst mehr als einmal bewiesen, aber im Herzen ist er halt immer noch ein Fan. Und das kommt halt bei jedem Interview mit ihm, kommt das durch. Und das war auch in Berlin so.
Hat er denn gesagt, warum er jetzt nur noch einen Film drehen will?
Nee, aber das ist The Critic, heißt er wohl.
Ja.
Ne?
The Movie Critic
heißt er. Movie Critic.
Ja.
Und nein, also das...
Ich glaube auch, dass er anschließend von HBO so mit Kohle zugeschissen wird.
Er spricht ja von Film. Er kann ja sagen,
Fernsehen.
Er hat ja Fernsehen gemacht.
Er hat sogar eine Folge von Friends, hat er sogar mal Regie geführt.
Und also, ER, natürlich.
Und ER.
War das nicht sogar die Live-Folge?
Das war nicht die Live-Folge, aber das war eine super Folge.
Okay.
Tatsächlich. Ja, ja.
Ja, ja, und das... Ich glaube auch, dass er sich dem Fernsehen dann erstmal zuwendet und so,
um
ein bisschen.
Also ich denke, der macht ein bisschen Pause und dann.
Also ich mochte am meisten von allen Teilen, als er erzählt hat, wenn er in seinem Film irgendwas ändern würde und wie das überhaupt so wäre. Und Steven hat ihn gefragt und wie er da rangeht. Dann hat er lange, lange erzählt, hat dann gesagt, wissen Sie, wenn ich nachts um 4, wenn ich nicht pennen kann, wenn ich dann Kabelfernsehen anmache, dann switche ich durch 4000 Kanäle. Und wenn dann ein Film von mir kommt, gucke ich den ein bisschen. Und ich denke eigentlich nie, oh, der ist 20 Minuten zu kurz. Das ist echt gut, oder? Das war echt.
Ja, das ist
klar. Er denkt selten, dass seine Filme 20 Minuten zu kurz sind.
Das
hat mir gut gefallen.
Ja, ja, ja. Nee, also er wurde gefeiert. Es war nicht ausverkauft, aber
es war nahezu ausverkauft. Und dann kommen Leute manchmal auch nicht.
Es ist so ein bisschen, ist im Moment so das Problem. Ich war ja auch, das war im Admiralspalast.
Ja. Ja.
Ich war ja bei Weird Al Jankovic im Admiralspalast.
Macht man den so? Jankovic?
Jankovic, ja.
Okay.
Jankovic. Das war leider nur ein Drittel voll. Und das war, ich habe halt gehört, dass es in Holland, Frankreich und in England sowieso, dass es da überall ausverkauft war.
Ja.
Das ist ein deutsches Problem, glaube ich, dieses Nicht-Ausverkauft. Selbst wenn irgendwo steht ausverkauft, gehst du hin. Ich war ja auch bei Jim Jarmusch im Schauspielhaus, der Musik gemacht hat zu Man Ray, einen Experimentalfilm. Da war es auch eher so, dass man da auch 2 Stunden lang in einem Raum mit Jim Jarmusch war.
Genau.
So, ne? Und da war es auch, da gab es auch freie Reihen, also nicht Reihen, aber es gab wirklich so Flecken, wie so, da kommen bestimmte Leute.
Das Tollste war für mich, dass Bela B. zu mir kam und mir die Hand schüttelte.
Ja. Oh, wie schön.
Und sagte, dass er das, was ich mache, gerne macht.
Peter, du alter Hi-O-Pi.
Da habe ich mich sehr drüber gefreut.
Hättest du mal gesagt, der soll mal wieder ein Buch schreiben, weil das Buch war sehr gut, sein Marlowe-Buch.
Das ist nicht nur das, auch was er gemacht hat mit diesem Western, den er aufgeführt hat.
Genauso warm und noch Sand drauf.
Warm und schon Sand drauf.
Schon Sand drauf.
Warm
genau.
Und schon noch Sand drauf.
Satanas.
Ich war kurz davor, ihn zu fragen, ob er nicht mal Bock hätte.
Ja, warum?
Aber, ja, das war, weil er war auch so auf dem Sprung. Weißt du, er ist nur so kurz vorbei. Er hat sich nicht wirklich mit uns unterhalten oder so. Er hat sich mit Thorsten ein bisschen Smalltalk, aber
für mich war das toll.
Ja.
Ich wollte auch ein Foto machen und habe dann festgestellt, dass wie das sein muss. Weil ich glaube nicht, dass Bela B. viele Fotos macht, aber ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich muss ein Foto machen mit Bela B. Richtig? Ja. Also da habe ich ihn nachgefragt.
Ich war mal mit Bela B. Bei TV Total, als ich noch im Fernsehen war. Und dann hat meine damalige Agentin danach gesagt, ist der von den Fantastischen Vier oder von den Toten Hosen?
Ja. Von den Toten Hosen.
Ja. Bela B. übrigens 60 Jahre alt, genau.
Nein.
Wie Quentin
der
Tarantino.
Sieht aber null aus wie 60.
Null, ja.
Selten so ein frisch.
Okay.
Ja.
Scheiße.
Ja, dann brauche ich mir keine Gedanken.
Ja, doppelt so alt aus wie Bela B.
Das sind gut, in 2 Jahren bin ich auch so weit.
Das sind die Gene.
Bela B. scheint da irgendwie, Bela keine B. Ahnung, irgendwas
wirklich.
Quentin Tarantino, auch 60.
Ja.
Gerade 60 geworden.
Wir saßen in Reihe 11, wissen wir nicht. Aber ein Bela B. war ich nah dran. Der sah frisch wie der Morgentau aus. Ja, der sah aus wie 45.
Ja, ja. Cool.
Ja. Oberpeinlich.
Ja.
Das müssen wir jetzt machen.
Tja. Ja.
Weiß auch nicht. Du?
Warum mache ich denn noch Bilder?
Du musst aufhören zu rauchen.
Wieso mache ich noch Bilder mit Bela B.? Jetzt kann ich das immer abgleichen. Der ist 60.
Dieser Mann ist älter als ich.
Wow. Und ich finde, er ist auch der bessere Sänger bei den Ärzten. Findest du nicht auch?
Als du?
Als
nee. Nein. Oh. Das, also ich glaube, da kannst du wirklich sagen, also ich muss wirklich sagen, dass ich finde, Farin Urlaub ist der beste Texter der deutschen Sprache. Niemand schreibt so tolle Reime und so.
Stimmt.
Und vor allen Dingen auch wirklich mal
Heinz-Rudolf Kunze.
Heinz-Rudolf Kunze wäre jetzt mein nächstes gewesen. Ich freue mich sehr auf die neue Platte von Heinz. Aber einfach mal auch mal Farin Urlaubs Racing Team hören. Da sind unglaublich tolle Texte dabei.
Ja, Farin Urlaubs Racing Team ist einfach ein geiler Name.
Ist auch eine sehr geile Band. Und Bela und Farin zusammen und dann noch Rott dazu. Das ist einfach das Triumvirat.
Farin Urlaub war mal bei uns, als wir noch unser Restaurant hatten. Und im Bochum das Monsters of Rock war, wo David Lee Roth
88.
Auch, 88.
Warst du da?
Claudia
da
und
war ich
David
da.
Lee Roth, beide.
Ja, da war Farin Urlaub bei uns auf Toilette.
Okay.
Ja, war so.
Bei euch?
Punkt. Ja.
Einfach so.
Weil, Bochum wurde ja geflutet von Heavy Metal.
Hat der Jump gebrüllt und dann einen abgeseilt?
Ja, so ungefähr.
Ach, warte mal, dann war ich mit Farin Urlaub zusammen beim Monsters of Rock.
Wieso? Du? Ja. Ich war auch da.
Ich werde dieses Jahr wieder auf Wacken auftreten.
Und wer hat damals abgeräumt bei Monsters of Rock? Es war nicht Maiden, es war auch nicht David Lee Roth.
Abgeräumt hat die Catering-Firma tatsächlich.
Black Sabbath, oder?
Na, Black Sabbath war nicht dabei.
War Ozzy Osbourne nicht dabei?
Anthrax.
Ach so.
Anthrax war Ozzy dabei?
Kann die sprechen sich gar nicht Anthrax aus.
Anthrax.
Ja.
Monsters of Rock, gab es einen riesen Aufwand, Aufruf von der Industrie- und Handelskammer, dass die Leute, das habt ihr wahrscheinlich auch bekommen, die Gastronomie ja noch hatte, dass man alles verriegeln und verrammeln sollte. Ja, es gab ein Rundschreiben, ich hab's glaube ich nicht mehr,
aber stimmt.
Das ist kein normales Rockkonzert, das ist Heavy Metal und die Leute sind aggressiv und so weiter. Und also wenn Leute nicht aggressiv sind das Heavy-Metal-Leute.
Ja, Heavy-Metal-Leute
sind ganz brav. Also bei so einem Schlager-Move hätte ich Angst. Also nach dem, was ich da letztes Jahr gesehen habe bei Helene Fischer, als das Schweinefilet alle war. Da stehst du als Slayer-Fan daneben und denkst, woher kommt diese Aggression?
Ja, also, gehen wir bei Wacken, da kommt das Bobbejahn-Land vor, wie so ein passiv-aggressiver Albtraum. Ja. Das ist wirklich, die sind stark.
Was hast du denn da noch?
Wir möchten uns jetzt mal auch nochmal bedanken bei allen, die uns unterstützen via Patreon und die uns weiterempfehlen und verlinken und so weiter.
Danke.
Ein ganz großer Dank.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of 1. Drawing board or Miro board?
Drawing board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with privacy mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board?
Drawing board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course, present my thoughts the way I want.
Right again. Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is. Drawing board or...
Miro. All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
Und natürlich an alle, die auch dieses Mal wieder an unserer Mystery Box teilgenommen haben, beziehungsweise am Mystery Box spielt. Das ist, nennt man Struktur. Also, Mystery Box, wir hatten beim letzten Mal gefragt, welchen aufgrund der Filme wie jetzt Tetris oder wie Air, über welches Produkt oder über welche Firma ihr eine Serie oder eine Dramatisierung. Es geht nicht um Dokumentationen, sondern. Und da haben sich einige Sachen rausgestellt.
Einige waren so ein bisschen flapsig. Aber einige waren auch durchaus ernst gemeint und wo ich so gedacht habe, ja, kann ich mir vorstellen. Da
ist viel Schabernack dabei. Aber
auf jeden Fall. Dirk Pflüger möchte zum Beispiel einen Film über die Entstehung des DeLorean sehen.
Gibt es aber schon.
Gibt es
sogar mehrere.
Driven. Ja, ein mit Alec Baldwin sogar.
Ja. Einen älteren, genau. Und Driven heißt auf Deutsch Benzin im Blut mit Jason Sudeikis und Lee Pace.
Wer? Ist das eine Person, die sich diese Titel immer ausdenkt?
Ja, es ist eine Person.
Benzin im Blut.
Gibt es denn ein Auto, über das ihr gerne mal sowas sehen wollt, über die Entstehung?
Ich würde gerne... Über die Entstehung.
Du meinst so.
Also jetzt nicht Dudu oder.
Weil. Ich hatte Dudu schon auf.
Ja, ich hab's gesehen, dass du schon Dudu. Du hast schon den Jimmy Bondi-Blick.
Jimmy Bondi. Ich habe eine Druckluftpistole. Weißt du, verarscht kann mich halt. Guck mal da, ich kann da.
Mit Walter Giller.
Ich komme aus New York, Ostküste. Ich komme aus San Francisco, Westküste. Ich komme aus Helgoland, Steilküste. Wir haben uns kaputt gelacht, ohne zu begreifen, warum das jetzt witzig ist.
Das war Dudu, schön,
Dudu der Käfer.
Joachim Fuchsberger.
Ja, das waren diese Filme, die immer sonntags morgens, oder nee, Quatsch, samstags morgens
im Rathaus. Warst du auch?
Ja, natürlich.
Wir haben bestimmt nebeneinander gesessen.
In diesem total überfüllten kleinen Raum, wo dann nur Kinder rein
durften. Diesen Virenherd.
Irgendein so ein Typ hat dann da seine Super 8 Filme gezeigt. Ja. Und da war Dudu immer mit dabei.
Ja. Stan und Olli. Ja, immer genau, großartig. Genau. Ich würde gerne mal die Entstehung des Opel GTs sehen, weil ich finde, der Opel GT ist ein sehr interessantes Auto, weil es einfach so als Chevrolet der Arbeiterklasse.
Ja, da habe ich zu wenig Bezug zu Autos, muss ich sagen.
Also, nee, ja, das hat auch ein bisschen mit Bochum zu tun, weil der ist ja auch in Bochum gebaut worden.
Echt?
Ja, also,
In Bochum
gebaut. So, dann schrieb jemand, 1986 launchte Procter & Gamble mit der Always Plus die erste Damenbinde mit seitlichen Flügeln. Ja, dann schrieb jemand, er würde gerne einen Film sehen.
Ja, genau.
Auch was sagen wir dazu als?
William Baldwin spielt den Erfinder der Damenbinde. Glenn Close vermarktet die.
Oh.
Musik,
was heißt OB
Jerry eigentlich? Goldsmith. Was?
Was heißt OB eigentlich?
Oberbürgermeister.
OB.
Oder Oberhausen, je nachdem.
Ohne Binde heißt das.
Ohne B, ja.
Ohne B. Wirklich?
Ohne Schwanz. Wow.
Ja. OB heißt.
Jemand wollte einen Film über die Entstehung des Vibrators sehen. Gibt es. In guten Händen heißt er.
Ehrlich?
Ja, ist ein toller Film.
Gibt ehrlich, es. Wirklich?
Ja, es gibt den ganz Film über
unironisch.
Den ganz unironisch Entstehung des Vibrators in guten Händen. Super gut. Titel.
Großartig.
Ganz toller Film.
Im Gegensatz zu den Marvels sind wir da wirklich nicht die Zielgruppe. Aber
och. Aber es ist ein schöner Film. Dann es gibt wirklich so Kategorien, die ich jetzt mal eingeteilt habe.
Kategorien.
Kategorischen Lebensmittel. Sebastian Clemens möchte
Kann
gerne
ich ein bisschen was von dem Wasser haben, Thorsten.
Das ist gar nicht meins.
Trink das ist bitte, deins. Trink schön. Seit wann trinkt Thorsten Wasser? Hast du jemals gesehen, dass Thorsten Wasser trinkt?
Thorsten trinkt jeden Tag 2 Liter Wasser jetzt mit Zitrone drin, weil das unheimlich gesund ist.
Ja. Sebastian Clemens möchte gerne die Fanta-Geschichte verfilmen sehen. Das gute alte Nazi-Getränk. Ja. Und dazu gibt es...
Wieso ist Fanta das gute alte Nazi-Getränk?
Ja, dazu gibt es ein Buch, das heißt für Gott, Vaterland und Coca-Cola. Es gibt ein Video auch bei YouTube. Wir gucken, dass wir das irgendwie verlinken. Da erklärt jemand die Geschichte. Naja, Coca-Cola hat so lange in Deutschland versucht, noch Fuß zu halten während der Nazi-Zeit. Ah. Und irgendwann haben sie gesagt, es geht nicht mehr, wir müssen da jetzt raus. Und dann hat aber die Firma, die Coca-Cola, also ich hoffe, ich erzähle das jetzt richtig, lest am besten das Buch. Also das ist wirklich die Geschichte, dass dann dadurch Fanta entstanden ist in Deutschland. Das wäre ohne die NS-Zeit.
Also ohne Hitler?
Ohne Hitler hätte es kein Fanta.
Könnte ich jetzt keinen Schwirpschwamm machen?
Nein.
Und vor allem ohne Hitler könntest du nicht auf
Fanta und Cola.
Nein. Das ist Mezzomix. Wir müssen schon bei den Marken bleiben.
Mezzomix. Mezzomix ist rein von Hitler initiiert.
Ganz richtig.
Ohne Hitler könntest du nicht im Volkswagen sitzen, auf der Autobahn fahren und Fanta trinken.
Ganz richtig.
Und Mezzomix.
Ja, Mezzomix ist ja quasi der Gegenentwurf zu der arischen Idee, dass sich zwei Sachen mischen, also Cola und Fanta.
Ja, was für eine interessante Betrachtung.
Aber das mit Fanta, das
Fanta ist sehr interessant. Ja, müsste man machen. Maggi, der Film. Ja.
Maggi, doch, möchte ich sehen.
Maggi versus Fondor.
So super. Maggi, der Film. Ja.
Dann gab es eine Kategorie Firmen. Jemand würde gerne die Firmengeschichte von Yamaha mal verfilmt sehen, weil Yamaha ja auch sehr interessant ist, weil Yamaha nicht nur Motorräder herstellt, sondern auch Hi-Fi-Anlagen, Sportgeräte und Musikinstrumente. Was ist da eigentlich passiert?
Ja, wissen wir nicht. Okay. Auf jeden Fall werden das 4 Staffeln einer HBO-Serie. Ja.
Eine großartige Comedy-Serie sehe ich vor mir, wenn die IKEA-Geschichte verfilmt wird.
Das ist nicht so großartig Comedy, weil der Ingvar Kampmann hieß, oder Kamprad hieß der, ein unglaublicher schwedischer Milliardär, neigt dazu. Der hat zwar schöne Ansätze, wie zum Beispiel einmal im Jahr kriegen die Mitarbeiter den reinen Gewinn eines jeden Tages. Ansonsten aber holzt er halt Vietnam ab für seine billigen Regale und er geht über Tische und Bänke. Und das ist gemacht mit Kurt Buller oder Schött Buller, wie man es ausspricht, weil K-S-C-H ist schon klar. Mhm. Damit reißen sie es nicht raus.
Ja, okay. Das ist natürlich dann auch immer die Sache, wenn jetzt sowas wie Tetris halt rauskommt, über den wir gleich noch sprechen werden. Das sind natürlich Sachen, die erzählt werden müssen mit einem kritischen Ansatz.
Ja.
Und nicht nur wir
jetzt. Und da gibt es eine Biografie von über den das System IKEA und
eine
Biografie, aber doch, ja.
Eine gute Dokumentation.
Einem Buch gegossene Dokumentation.
Auch sehr interessant ist die Netflix-Geschichte.
Da gibt es ein Hörbuch, das ich gehört habe, und das ist nicht lang, 26 Stunden, das System Netflix.
Ah.
Das ist interessant.
Okay, wer liest das, weißt du das?
Irgendeine Dame liest das, niemand Berühmtes jetzt. Und das ist auch hochinteressant, wie die rangehen, wie die ihren Menschen, also die da arbeiten, eine Absichtslosigkeit erklären. Die Leute, die bei Netflix arbeiten, zumindest Stand des Service, müssen sich im Kern für nichts rechtfertigen. Okay. Wenn du nicht zur Arbeit kommst, kommst du nicht zur Arbeit. Denen zum Beispiel sagt, du kannst so viel Urlaub, dass es ein Netflix-Problem ist, dass die Firmenstruktur sagt, du kannst so viel Urlaub nehmen, wie du willst, so viel, wie du brauchst, so viel, wie du meinst, dass du haben musst. Was gegenüber den Leuten so viel Druck erzeugt, dass keiner Urlaub nimmt. Mhm. Weil irgendeiner muss ja dann damit anfangen, zu sagen, ich brauchte mal 8 Wochen. Und das ist, weißt du?
Ja, ja.
Und das ist, also das ist schwierig, wo bei Netflix.
Das geht
ist
so,
aber sehenswert oder
so
hörenswert.
Das geht so in diese Social-Network-Sache rein. Auch vor allen Dingen die Entstehungsgeschichte von Netflix.
Ja,
das war ja ein Video. DVD-Versand.
Ja, und das haben sie brillant gemacht.
Das war wirklich brillant gemacht.
Ja. Also nach Tetris gar keine schlechte Idee. Der Rubik's Cube ist ja auch eine
Ost-Ost-Geschichte.
Guck mal, was für Leute waren das immer, die den lösen konnten in 40 Sekunden? Erstmal war, wer genau 40? Fordert von dir, den in der Zeit zu lösen? Oder noch weniger? Ja. Und dann, was hat man danach erschaffen, wenn man diesen Würfel dann, ja, guck mal, alle Seiten gleich. Ja, dann kann ich die auch alle Aufkleber abknibbeln, brauche ich 2,5 Stunden für, weißt du, ja, Rubik's Cube hat mich nur aggressiv gemacht, weil ich den, das war genau wie Senso. Und nach so 4 Minuten und das ging einfach nicht. Und dann meine Batterien leer.
Rubik's Cube habe ich immer maximal 2 Seiten geschafft.
Und weißt du noch, wo die Auflösung drin stand?
Nee.
Im Spiegel damals.
Ah, okay.
Brachte mein Vater von der Arbeit mit auf, weiß ich noch, sogar auf Thermopapier kopiert.
Ah, okay. Ja, es gibt da einen Trick, ne?
Wie du das sagst. Genau. Ich wäre schön, wenn es einen Kubrick's Cube gibt. Den musst du halt 400 Mal in jede Richtung drehen.
Ja, genau. Aber habt ihr das mal gesehen? Da gibt es ja heute noch diese Meisterschaften, wie die das machen, echt mit einer Hand.
Ja,
Angeber.
Das war Nischenlegen. Da gibt es bestimmt auch eine Weltmeisterschaft der Brause-UFOs, eckig lutschen.
Sowas. Yps mit Gimmick. Das ist interessant, denn es gibt nämlich auf YouTube eine Arte-Dokumentation über die Achtung kommunistische Vergangenheit dieses Magazins. Das wusste ich nämlich auch nicht. Als großer Yps-Fan. Das ist eine französische Geschichte, also das PIF-Magazin.
Ja.
Und die Erfinder waren, also ich kann es jetzt nicht.
Hieß das Känguru? Nee, wer hieß nochmal PIF da drin?
PIF war der Hund.
PIF war der Hund, genau. In Frankreich
hieß
das,
glaube ich.
Ganz genau. Und das ist wirklich mal interessant. Wo kommt eigentlich dieses Magazin her? Oder, ne,
so
dieses, und weil das hat ja dazu. Du warst doch damals mit, als wir in Berlin waren, damals in Berlin, 2004. Bei dem ersten Relaunch von Yps, als sie mich angerufen haben.
Ja.
Es gab 2 Relaunches von Yps.
Wir waren.
Genau, und sie wollten mich damals, weil mein Programm hieß damals Generation Yps. So. Und dann habe ich über Yps-Hälfte gesprochen. Und dann haben die gesagt, ja, du könntest ja quasi so der Schirmherr oder was weiß ich. Ja. Oder wollte mich da als Werbe, als Influencer. Ja, den Begriff gab es damals noch nicht. So, und dann saßen wir bei EHAPA.
EHAPA, genau.
Genau. Und ich sagte so,
EHAPA.
EHAPA.
Der Autor Name. Von Veni Nachtigall stört.
Ganz genau. Und die haben gesagt, ja, und wir müssen ja auch nicht nur an die Retro-Sachen denken, sondern wir müssen auch die Kinder abholen. Ich so, Moment, stopp, ganz
kurz. Wer die Nachtigall stört?
Wen die Nachtigall stört?
Mich? Ich stelle mir immer vor, was heißt, wer die Nachtigall stört? Geht man zu dem Vogel hin? Hey, hallo.
So, und jetzt kommt's. Wie heißt das Buch im Original?
To Kill a Mockingbird.
Hat noch eine andere.
Ja. Was denn für eine andere?
Ja, genau.
Ich kenne die um.
Naja, jemand stören und jemand töten ist schon was anderes.
Was?
To Kill a Mockingbird?
Ja.
Hallo?
Schon was anderes. Radio-Interview, Sonntag. Das ist jetzt überhaupt nicht.
Machst du mal deine Yps-Uhr aus, wo wir jetzt gerade dabei sind. Im Prinzip sind diese ganzen Apps nichts anderes als
Yps.
Ich habe mich umgedreht und habe auf diese Wand gezeigt, von den ganzen in Klarsichtfolie eingepackten Zeitungen für Kinder, die man ja jetzt überall sieht. Ich habe gesagt, das ist euer Problem.
Ihr habt euch selber das Dings abgegraben.
Genau. Also das Gimmick ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr.
Weil ich werde nie vergessen, wo wir da waren. Alles, jede Kinderzeitschrift, jedes Kindermagazin war komplett in Plastik eingepackt, weil es immer irgendwie ein Gimmick war und bei irgendeinem Mädchenmagazin waren sogar Flipflops dabei.
Das hab ich gedacht, da sind Flipflops in der Zeitschrift drin, das weiß ich noch.
Und da habe ich so gedacht, ja, okay, ihr habt euch praktisch selber das Alleinstellungsmerkmal, den Unique Selling Point, abgegraben.
Dann gab es noch für Erwachsene, weißt du das noch? Sammeln Sie alle James-Bond-Autos.
Ja, das gibt es ja heute immer noch.
Das erste Heft für 1,49.
Ja, ja.
Das 19. für 4.000 Mark. Oder der Todesstern, weißt du?
Nicht nur die Autos, sondern die Sachen, die du zusammenbauen musst.
Ja. So eine Scheiße.
Einige Mehrfachnennungen war die Tamagotchi-Geschichte. Weil Tamagotchi, sag ich jetzt mal, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, war eigentlich die erste App, wenn man so will. Das war das erste
interaktive
was man so.
Da hast du nicht ganz unrecht.
Ja, das ist auch noch interessant.
Tamagotchi.
Die Monopoly-Geschichte, da weise ich nochmal auf den Cluedo-Film hin, den wir ja auch öfter besprochen haben. Wie heißt der? Alle Mörder sind schon da, oder?
Alle Mörder sind schon da, hieß der. Ich habe mich mal vertan.
Genau, mit dem Peter Sellers. Aufstieg und, Fall der Firma MacLean.
Stark.
Starke Sache.
Stark. Wäre mal interessant,
Ja, das ist wirklich gut. Das ist geil.
MacLean. Gibt's die gar nicht mehr?
Doch, gibt's noch.
Patriarch Ernesto MacLean, weißt du, der sich ein völlig dekadentes Caligula-Imperium errichtet hat, aufgrund von so H0-Spur, weißt du, die er komplett selber verachtet und stattdessen lieber grundlos Elefanten schächtet in seinem Appartement. Mhm. Das ist nicht wahr. Aber ich stelle mir das immer so vor. Ich stelle mir immer vor, wenn die was besonders Nachhaltiges, Tolles bauen, das ganze Generation beschäftigt.
Heißt der wirklich Ernesto MacLean?
Der heißt Ricardo MacLean. Ich habe das doch jetzt verfälscht, verstehst du? Weiß ich doch nicht, wie der heißt. Ja. Vielleicht gibt es gar keinen.
Nein, das war nicht Ernesto MacLean, das war Ernesto Hulle. Ernesto Freiherr von Hulle.
Richtig, der auf gut dünken.
Genau.
1782.
In der Nähe von Hanebüchen.
Hanebüchen, genau.
Okay.
Ausgebildet zum Assassinen in Attendorn. Jetzt haben wir es.
Jetzt hab ich eine Tante, die einen Modelleisenbahnladen hat.
Das ändert alles. Das war's.
Ja, jetzt pass auf. Und die haben während der Pandemie richtig Einnahmen gehabt.
Ja.
Weil natürlich die ganzen Leute sich besonnen haben, Moment, da ist doch noch was im Keller oder unterm Dach.
Ja.
Und dann hat man angefangen, sich quasi so seine eigene.
Ja, genau, so eine, auch so eine Pandemietätigkeit.
So, kommen wir davon auf die Technik. Piet Baltissen aus Essen hätte gerne einen Film über die Erfindung des Fidget Spinners. Nee. Aber nur von Michael Bay.
Mich würde es tatsächlich interessieren, aber mir würde auch ein 15-minütiger YouTube-Ding
so. Ich will die komplette Geschichte sehen vom Fidget Spinner.
Ja, weil das ist.
Die Geschichte vom Fidget Spinner ist irgendwie auch die Geschichte vom Joker. Das muss auch mit Joaquin Phoenix sein.
Ich glaube, das ist auch eine Geschichte mit vielen Missverständnissen, glaube ich.
Ne? Genau. Ja, das ist ein Sittengemälde. Und das ist vor allen Dingen so ein Gerät, wo man auch den Benutzer gleich benennen kann. Du bist auch so ein Fidget Spinner. Ja. Ne? Jörg Schlitz möchte gerne die Geschichte vom Sony Walkman sehen, zumal der...
Will er das wirklich?
Doch, weil vor allem Sony am Anfang gar nicht so angetan war von der ganzen Idee. Und der Walkman natürlich dann zu so Sachen geführt hat, wie dem iPod und dem NDA-Player durch das Ding. Oder zum Beispiel irgendwelche Uhren, auf die Leute dauernd gucken, weil ihr Puls angezeigt wird. Ja,
das ist gerade mit Kalender aktualisiert.
Ja, dann mach doch
ich kann es doch nicht!
Kannst du sie nicht ausmachen?
Also der,
kannst du
sie der,
wenn ich sie ausmache, habe ich keinen Puls mehr. Wenn ich das richtig verstanden habe.
Der, also das war schon damals, ich kann mich noch gut dran erinnern, der Walkman.
Sie vibriert trotzdem.
Also spazieren zu gehen und dabei ein Hörspiel zu hören, das war ein Gamechanger oder ein Gumchanger, wie deinem Oma sagen würde.
Ne, sag das nicht, das benutze ich. Das ist super. Okay. Gumchanger.
Es wird gebliebt. Aber ich meine, guck mal, das, was wir heute als selbstverständlich ansehen, war damals wirklich eine absolute Sensation.
Wir sind aus der Generation, ich meine, jetzt hast du ChatGPT, das einen Umbruch, einen beunruhigenden Umbruch zusammen einläutet mit der Klimakrise und dem Ende der Menschheit.
Ja.
Damals waren das wirkliche Dinge, wo wir gesagt haben, wie man kann einen Film auf eine CD packen. Wie meinen Sie das?
Man kann eine CD brennen?
Ich kann diesen Werwolf-Film zu Hause gucken auf VHS? Mhm.
Ich weiß noch, wie Herbert von Karajan, wie der damals...
Herbert von Karamals, hat Otto mal gesagt, hat sehr darüber gelacht.
Herbert von Karajan, der weltberühmte Dirigent, deutsche Dirigent, wie der damals gesagt hat, dass es da jetzt diese neue Technik gibt, man nennt sie CD, Kompaktdisk. Und er war total geflasht, dass da wirklich...
Er hatte aber auch Geld für gekriegt, dass er das gesagt hat.
Ja, aber trotzdem, ich glaube wirklich, dass da jemand war, der das dann mal vorgeführt gekriegt hat und gedacht hat, boah, ein ganzes Orchester in einer brillanten Tonqualität auf einer kleinen silbernen
Scheibe. Und geht nie kaputt.
Kannst hinwerfen, drauftreten, ist ein Kratzer.
Kannst du drüber fahren.
Spielt nicht mehr ab, die Scheiße. Da hat man sich vertan.
Und wegen Karajan ist ja auch die CD-Länge 73 Minuten.
Ist das so?
Ja, Beethovens Fünfte.
Ah, okay.
Die musste da drauf passen, das deswegen ist es genau 73 Minuten.
Ah, okay.
Ja, kann man sogar was lernen.
Ja.
Die Entstehung der Sony PlayStation, wo wir bei Sony gerade waren, welche nämlich ursprünglich, das wusste ich auch nicht, als Laufwerk gedacht war, nur als Laufwerk, wurde entwickelt für Nintendo.
Ich glaube, die Geschichte der Sony PlayStation
ist eine Geschichte voller Missverständnisse.
Da sollte man erstmal ein Buch drüber schreiben, wenn du mich
fragst. Ah, das sollte man generell erstmal, bevor man was.
Ja.
Und dann natürlich Aufstieg und Fall des Commodore 64.
Ja.
In den Nebenrollen Sinclair Spectrum und Atari ST.
Ja.
Siri versus Alexa natürlich ist auch natürlich was. Aber tatsächlich wurde sich am meisten eine Umsetzung des Themas VHS gegen Betamax
gewünscht. Die Betamax-Kriege.
Genau. Wo dann das Porno alles entschieden hat.
Alles entschieden?
Ja, klar. Ja, bei allen Medien eigentlich. VHS, ne?
Bei Walkman auch.
Wo man gesagt hat, was machen die Porno-Leute in Hollywood und oder nicht nur in Hollywood, sondern auch.
In die 60er beschäftigten sie Gerichtszeichner, was das alles sehr behäbig macht. Kein Mensch konnte so lange die Erektion halten und dann filmte man plötzlich.
Ja, die Medien haben sich deswegen weiterentwickelt wegen Pornos. Ne? Ja. Film und genau. Tonfilm, Farbfilm.
Genau. Weil Betamax war ein absolut gutes System. Es
war besser von der Qualität.
Es war teilweise besser und dann gab es ja noch Video 2000.
Das gibt auch die schöne Stelle in Boogie Nights, wo Burt Reynolds als Pornoproduzent sagt, nein, Video wird sich nie durchsetzen.
Durchsetzen. Genau, wir werden immer filmen. Und zwar mit Leuten, die so haarig sind wie Kodiakbären.
Wir haben dazu einen schönen Text bekommen von Tobias Kienel, den ich jetzt mal an Thorsten weiterreiche, so er dann seine Brille findet.
Er findet seine Brille, sie ist verschmorkt. Egal, indes. Tobias Kienel. In meinem Film geht es um Richard Blau, gespielt von Jimmy Blue Ochsenknecht. Ja, das war's. Ja, komm, ich lese weiter. Gespielt von Jimmy Blue Ochsenknecht, welcher sich trotz aller Widrigkeiten gegen seinen Konkurrenten Heinz-Dieter Dösselmann durchsetzt. Dösselmann wird gespielt von Rudi Carrell, welcher als CGI-Figur in völlig neue Sphären der Tricktechnik eintaucht. Vergesst die Wasseranimation in Avatar, denn nie zuvor wurde Rauch so gut animiert. Nicht schlecht.
Weil Rudi viel geraucht hat, deswegen.
Im Film Einmal hoch und aufgelöst geht es daher selbstverständlich um die Blu-ray. Es geht um den Erfinder Ferdinand Blau, dessen Kampf gegen die HDD von Heinz-Dieter Dösselmann und um das Gefühl, von der Gesellschaft nicht mehr gebraucht zu werden. In der After-Credits-Scene des Films wird Ferdinand in einer Blechbüchse aka Steelbook beerdigt und nur noch einige wenige treue Fans erscheinen, um Abschied zu nehmen. Das ist stark. Stark, gefällt mir sehr, sehr gut.
Sehr schön. Vielen Dank an Tobias Kienel. Kommen wir zu Haushaltsgeräten. Matthias Kessler, wir gehen das mal durch. Matthias Kessler möchte einen Film sehen über die Macher des Backpapierzuschnittes.
Ja, ja,
definitiv.
Ich auch. Backpapier. Dann ich möchte wissen, was sie vorher damit gemacht haben. Ja. Das war bestimmt irgendein militärisches
Material. Ja, aber irgendwann mal hat man gesagt, so, wir müssen das zuschneiden. Die Leute können das von sich aus nicht schneiden. Nee. Die sind zu dumm. Moulinette gegen Zickzack-Zillis. Ja,
ja.
Das ist für unsere
Zickzack-Zillis. Das ist warum? Was, welcher Fehler ist gemacht worden innerhalb der Strukturen? Wie viele Leute haben sich einfach mal Schrabunter die Hand amputiert, wie von Dr. Fu Manchu? Der Zick-Zick-Zillis war brandgefährlich.
Ja, ja.
Brandgefährlich.
Diesen Film gibt es meines Wissens noch nicht. Es ist aber wirklich, es bietet sich so an, ein Film über Tupperware.
Der Mann hieß übrigens Tupper.
Tupperware. Interessant, wie Hausfrauen Verkäuferinnen werden. Stichwort Unabhängigkeit von Ehemann, Vertrieb über Partys zu Hause ohne Internet. Ja. Diese ganze Drücker-Mentalität, die dahinter steckt.
Ja, gut, es war ein Strukturvertrieb, den er auch dann Avon schon gemacht hat und
alle. Avon.
Avon. Avon.
Avon. Nee, die Nebel von Avalon.
Frederic Avon.
Ja.
So, deswegen sagt man an der Tür ja auch, er macht mir Avancen, so dass ich ihm was abkaufe. Und Tapper so? War, nein. In der Tat, tatsächlich nicht.
Tapper und Avon.
Und Tapper, der Mann hieß halt Tapper. Ich habe das mal gegoogelt. Das war nicht Tupperware, auch wenn ich das mag, das ganze Wort, aber die ist Tapper.
Tupperware, aber Wollwort.
Und
es war Chris Tapper, ein Mann, der dafür geohrfeigt wurde, dass er.
Ich kann das total. Weiter.
Ich habe. Also ich würde es auch gerne sehen, ich sagen.
Ja, das würde mich tatsächlich auch interessieren.
Ja, aber ich habe eine Bananendose gemacht. Sie wahnsinnig!
Nee, die habe ich erfunden. Weißt du, die habe ich erfunden,
wie das Wort Tierney.
Ja, genau. Als mein Sohn noch klein war, da habe ich mich immer darüber aufgeregt, dass seine Bananen immer in seinem Ranzen immer
verranzt sind.
Deswegen hast du die Bananenaufbewahrungsbox erfunden, weil die Banane das ist das einzige Obst, das dann wirklich
in der Schale verfügt. Wie lange hast du gebraucht, um auf die Farbe der Bananenbox zu kommen?
Nein, das hat sich ja angeboten.
Also, Jan Finkler möchte einen Film über die Erfindung der Thermoskanne sehen.
Ja.
Ich auch. Thermos wäre ein geiler. Der Bruder von Thanos.
Ja,
Thermos.
Dieses, ist aber lange kalt jetzt.
Einige wollten die Geschichte der Firma Vorwerk umgesetzt sehen.
Auch. Von ihren Anfängen als Grammophonbauer in Wuppertal.
Ja.
Dann haben sie irgendwann ein Grammophon umgebaut. Und den Grammophonmotor, erst zum Bläser. Okay. Der hat dann den Staub geblasen und dann erst haben sie ihn umgebaut, dass er die Luft ansaugt und so hatten sie den Staubsauger erfunden, wahrscheinlich parallel zu irgendwelchen Amis, aber in Wuppertal wurde der Vorwerkstaubsauger erfunden und zwar auf Grundlage von Grammophonen.
Ja, und natürlich der Staubsauger und wir erinnern an den Loriot-Sketch mit dem Staubsaugervertreter.
Es bläst und saugt der Heinzelmann, womit die sonst nur saugen kann.
Ganz genau. Warum heißt der Heinzelmann der Sauger?
Weiß ich nicht.
Wegen Kobold.
Ach so.
Einzelmann.
Verstehst du?
Kobold. Einzelmann. Ah. Der liebe Dennis Dietrich aus Gelsenkirchen hat nämlich einen Pitch geschrieben. Um sein geerbtes Sandwich-Restaurant endgültig retten zu können, hat ein verzweifelter Küchenchef, Jeremy Allen White aus The Bear, eine geniale Idee. Eine Küchenmaschine, die einfach alles kann. Das große Problem ist allerdings, dass alle Klingen in dem Prototyp regelmäßig brechen. Es gibt nur einen Ausweg. Er muss nach Okinawa reisen, um den legendären Schwertschmied Hattori Hanzo zu bitten, Klingen für seine Küchenmaschine herzustellen.
Sehr gut.
Ein verbitterter Boss einer alteingesessenen Staubsaugervertreterkolonne aus Wuppertal, der Antagonist schlechthin, Christoph Walz, möchte den Prototypen stehlen, um sein eigenes Unternehmen wieder den dringend benötigten Schwung zu geben. In Solingen kommt es bei einer epischen Küchenschlacht zur Entscheidung. Der Küchenchef schlägt den Staubsaugervertreterboss im letzten Gang, Möhren durcheinander mit Mettwurst, um Haaresbreite. Der Sieger erkennt jedoch, dass der Besiegte aus den gleichen Motiven handelte wie er selbst. Liebe und Treue seinem Unternehmen gegenüber. Er geht auf ihn zu, beide umarmen sich, Tränen fließen, Brüder im Geiste. Das ist die Geburt des Thermomix. Dennis ist gekauft, wird verfilmt.
Ja, super, das Ding ist zusammen. Absolut super.
Ganz groß. Ich habe bis heute das nicht begriffen.
Der Thermomix es gibt Arbeitsschritte, die überaus aufwendig sind, wo du ein bisschen gucken musst, Temperaturregelung und dann musst du häckseln, dann musst du es braten, dann musst du einen Blick drauf werfen. Das Gerät nimmt dir diese Arbeitsschritte ab. Du kannst dann zum Beispiel was reinfüllen und weggehen. Der gart ist das schon für dich. So
Thermomix
ganz stumm, wenn du zum Beispiel auf Grundlage von Datteln so ein Dattelbrotaufstrich machen willst.
Ja. Ja, okay.
Frischkäse, Datteln. Dann sagt der, füllen Sie jetzt Datteln ein. Füllen Sie jetzt Frischkäse ein.
Okay.
Füllen Sie jetzt etwas Milch ein. Verstehe, okay. Dann machst du ihn an, gehst.
Deswegen,
wenn du wiederkommst, ist er fertig.
Deswegen ist der Thermomix in Datteln auch das meistverkaufteste Gerät.
Meistverkaufte. Das Wort verkauftes existiert nicht.
Ich habe es gerade erfunden.
Ja.
Ja. Thermomix hat mir einer erklärt, Thermomix ist ein Gerät für Leute, die nicht kochen können oder wollen.
Das ist nicht wahr. Ja. Das ist ein Gerät für Leute, die keine Lust haben, jeden Garprozess mit Argusaugen.
Entschuldigung, der Argus.
Mit Argusaugen zu überwachen. Die so. Zwischenprozesse werden da oftmals abgekürzt.
So, Achtung, Trommelwirbel, ja. Bevor wir zum Gewinner oder zur Gewinnerin kommen, habe ich noch einen Text und den muss Thorsten lesen von Marcel Scharrenbroch oder Broch, denke ich mal, aus Duisburg. Und das ist ein Text, also.
Ja, das sehen. Das macht große Freude.
Lehnt euch zurück und genießt.
Marcel Scharrenbroich aus Duisburg. Wenn ein Gegenstand es verdient hätte, filmisch gewürdigt zu werden, muss es jener sein, der gefühlt seit Jahrhunderten dafür sorgt, dass uns die Scheiße nicht bis zum Hals steht. Es erscheint so schlicht wie genial, einen handelsüblichen Stock in einen roten Gummipinorek zu stopfen, um mit Hilfe von Über- und Unterdruck Wechselwirkungen allerlei Feines zutage zu fördern, was schon längst verloren, vergessen und verdaut schien. Ja, die Rede ist von Mr. Fluppy himself, der allmächtigen Saugglocke. Gern gesehener Gast auf weltweiten Loken, oder wie laut der Plural von Locus genauso, Loken, hat dieser handliche Kollege schon jedem gute Dienste geleistet. Er meinte, er müsse Kleinscheiß jeglicher Art eilig in der Schüssel versenken, ganze Rübezahlbärte in den Ausguss rieseln lassen oder einem von der Stange gekippten, gefiederten Freund die letzte Ehre erweisen, indem er ihn unter wiederholter Betätigung der Klospülung den Übergang erleichtert. Ist man irgendwo auswärts und kneift unverhofft im Magen, ist man in der arschfremden Umgebung, und das ist sie, eine arschfremde Umgebung, noch vor dem scheppernden Gang erleichtert, einen saugfähigen Freund in seiner Nähe zu wissen. Das sprichwörtliche Zepter für den König des Throns. Seine Herkunft ist so mysteriös wie widersprüchlich und es ranken sich Legenden um seinen Schöpfer. Ich sehe da ein biblisches Epos, in dem ein desillusionierter Das ist besser, wird es nicht mehr. Es durch die Wälder Israel streift und einem Anfall von Wahnsinn den ersten Prototypen aus einem Baum beißt. Das wird toll. Nachdem das Stöckchen es alleine nicht bringt, lernt er von einem im Exil lebenden Eunuchen, Seth Rogen, wie man ein rundes Gummi anbaut. Die Geburtsstunde von The Purple. Jonah Hill oder Rob Schneider, je nach Budget. See you at the Oscars. Ja, fantastisch.
Marcel,
ja.
Leider, wir feiern dich ab.
Ja, nichts wird diese Woche noch besser als Rock the Dwayne Johnson.
Und arschfremd. Für den Begriff arschfremd.
Ja, auf jeden Fall. Eine arschfremde Umgebung.
Marcel, wir feiern dich ab, wir feiern euch ab, die uns quasi so viele tolle Ideen und wir lernen euch dadurch natürlich auch kennen. Bevor wir zur nächsten Frage kommen. Rock wird nie wieder anders
das ist,
heißen.
Das ist wie Ochse Uwenknecht.
So, kommen wir zur Gewinnerin oder zum Gewinner. Kommt drauf an, wer es jetzt wird. So, Gary, willst du mal drehen?
Ich drehe mal.
Der Aufsichtsbeamte hat sich vom rechtmäßigen Zustand des Gerätes überzeugt.
So?
Es ist egal, in welche Richtung.
Ehrlich?
Da ist er schon. Da ist noch einer. Die erste Nummer.
Wir nehmen die erste.
Nimm mal die erste Nummer. Ja, es ist die Nummer. Kannst du sie lesen? Gleitsicht?
51.
Pascal Modjec Brackenheim. Herzlichen Glückwunsch. Du hast unsere Mystery Box gewonnen zu diesem Thema Folge 107. Die nächste Mystery Box geht an die oder an denjenigen, der uns beantwortet. Dazu muss ich Gary erstmal was fragen. Gary, kannst du mal eben ganz kurz, bevor du da jetzt rumfummelst?
Gary?
Ja. Ja.
Oder während du rumfummelst,
ja.
Mal den Begriff Show Don't Tell erklären. Du bist Drehbuchautor. Show Don't Tell.
Ja, jeder kann den erklären.
Ja, man soll Sachen, also in
oder pass auf, erklär nicht, zeig uns.
Sag uns ein Beispiel von Show Don't Tell im Film.
Och, das ist jetzt, da hast du mich jetzt nackend unter der Dusche erwischt. Weiß ich jetzt nicht.
Das mache ich doch so gerne immer.
Ja, weiß ich, aber ich habe jetzt gerade konkret kein Beispiel. Ich bin mir sicher, du hast einen im Kopf.
Ich denke jetzt an den Schluss von Good Will Hunting. wenn Affleck sagt zu Matt Damon immer, sagt er immer, ich möchte einmal zu dir kommen und du bist nicht zu Hause.
Ja, ja.
Und dann genau. Weiß ich, dass du es geschafft hast.
Genau, das ist so ein gutes Beispiel.
Und am Ende von Good Will Hunting geht Ben Affleck zu dem Haus von Matt Damon,
Da wohnt. Und er ist nicht da.
Und er ist nicht da und geht zurück und es wird nichts gesagt.
Genau.
Das ist Show Don't Tell.
Nein, das ist angeteasertes Show Don't Tell. Ein richtiges Show Don't Tell ist zum Beispiel wie in Sieben. In Sieben gibt es die Szene, in dem Morgan Freeman Brad Pitt und Gwyneth Paltrow besucht. Und du siehst, also wenn du wissen willst, was für ein Typ Brad Pitt ist, du siehst, dass über einen Stuhl gelegt ist das komplette Ensemble, das er anzieht jeden Morgen. Das ist ein T-Shirt, über dem ist ein Hemd, alles in sich. Hm. Das sieht er abends so aus, legt es über einen Stuhl. Hemd, T-Shirt und Krawatte in einem. Mhm. Und das zieht er morgens komplett alles so wieder an. Okay. Das heißt, er verwendet nicht die geringste Sorgfalt darauf, sich entsprechend wie ein Detective oder so zu kleiden. Seine Motive sind andere, damit hat er nichts zu tun. Das ist die ganze Schicht, der zieht nicht mal das Hemd extra aus, macht die Krawatte ab. Ja. Das ganze Ensemble ab und morgens wieder an. Und das ist klassisch Show, Don't Tell, um zu zeigen, wie Brad Pitt in den Film gestrickt ist.
Also das sind
was
jetzt,
ihm wichtig ist und was nicht.
Das sind zwei Beispiele, wie filmisch, ohne Dialog, etwas gezeigt wird, was über den Charakter oder die Figuren etwas
sagt. Und in einem Buch müsstest du unglaublich lange erzählen. Genau. Am schlimmsten noch über innere Monologe, so das Gegenteil von Show Don't Tell.
Ja. Genau, also Show Don't Tell, euer Lieblingsmoment. Immer bitte nur einen.
Stark. Wo kommst du auf die ganzen Fragen? Das ist ja super.
Ich setze mich hin und meditiere und dann kommt es zu mir. So, post@streterbenderstrebeck.de, Gary? Ist es oder ist es die unsere Mailadresse? post@streterbenderstrebeck.de. Bitte bis zum, 10. Mai? Mai. 10. Mai ist der Einsendeschluss. Und dann seid auch ihr dabei bei der nächsten Mystery Box. Eure liebste Show-Don't-Tell-Stelle. Im Film oder im Fernsehen.
Genau.
Serien. Ja. Kommen wir zum Schluss zu den Serien. Es gibt zwei Serien, die neu sind und die wir geguckt haben. Mhm. Beziehungsweise die Folgen, die es bisher gab. Mhm. Die erste ist Big Door Prize.
Ja.
Du hast jetzt, glaube ich, auch schon alles gesehen, Gary?
Nee, ich habe noch nicht alles gesehen.
Es ist noch nicht alles raus.
Aber ich habe vieles gesehen.
Auf Apple Plus mit Chris O'Dowd, bekannt aus IT Crowd und vielen Sachen. Wie findest du diese Serie?
Ja, ich finde die sehr, sehr interessant. Es geht darum, dass in einem pittoresken, schönen, kleinen amerikanischen Dorf taucht plötzlich eigentlich fast wie so ein bisschen Twilight Zone-Folge, taucht plötzlich ein Automat auf, der, wenn du da reingehst und Geld bezahlst, dir dann sagt, was deine Bestimmung ist. Oder, verstehst du?
Also, auf einer blauen Karte.
Wie heißt das?
Big Door Prize. Basierend auf einem Buch von M.O. Walsh.
Okay.
Genau. Und wir lernen die Hauptfigur kennen, die da so, Chris O'Dowd spielt, diesen Lehrer, der total skeptisch ist, was das angeht, was auch wieder Show Don't Tell, was da eigentlich impliziert, dass er eigentlich überhaupt keine Veränderung mag oder dass er eigentlich für sich was anderes angedacht hat, als Lehrer zu sein und dann aber dann genau das kriegt, dass er Lehrer, dass für ihn das Bessere ist.
Ohne jetzt viel zu spoilern, darum geht es also. Es geht darum, sein eigenes Potenzial zu finden, beziehungsweise diese Maschine sagt dir, was dein eigentliches Potenzial ist. Genau. Das ist als eine Feel-Good-Serie angelegt, so ein bisschen auch wie Shrinking.
Es ist sehr philosophisch, finde ich.
Es ist mir nicht philosophisch genug. Es ist mir persönlich ein bisschen zu viel hahaha, lustig.
Okay.
Ich habe sie noch nicht bis zum Schluss gesehen, weil noch nicht alle Folgen da sind, aber du bist ja eher dann so der Spirituelle von uns.
Ja,
was,
da bin ich wohl.
Was sagst du da?
Also ich finde das, wie gesagt, ich finde das total interessant, weil das natürlich immer die große Frage ist, was ist meine Bestimmung? Eine Zeit lang habe ich mich zum Beispiel gefragt, so bin ich zum Beispiel angekommen? Mit angekommen meine ich jetzt zum Beispiel, habe ich jetzt das gefunden, was ich wirklich mein Leben lang machen will, oder steckt da eigentlich noch viel mehr dahinter?
Also 107. Das ist Folge 107, oder?
Das ist Folge 107,
Okay. So, ne, ich meine, bei euch kann man sagen, das ist, also ich weiß noch, als ich den...
Nicht
den,
das Anpacken, das hört man doch.
Das hört man.
Du kannst dich doch an der Tischplatte festhalten.
Oh, ich weiß, darf ich weitererzählen?
Ja, Entschuldigung, aber...
Ich weiß noch ganz genau, als ich dich irgendwann mal, schon Jahre her, live gesehen habe. Und da habe ich wirklich so gedacht, das war
das
lange, bevor
auch
wir uns kennengelernt haben. Aber ich habe echt gedacht, guck mal, der Hennes, das ist einer, der lebt praktisch seinen Traum. Der macht das, was er gerne macht, macht er da. Und das ist so bemerkenswert, das können nicht viele, verstehst du?
Das, ja, aber das muss man, das, ich glaube, dass das viele können. Sie trauen sich halt nur nicht, das zu machen, weil dazu gehört, mehr als alles andere gehört nicht nur Können, eben, sondern Mut.
Genau, und diese Maschine, die nimmt einem ja da so ein bisschen die Entscheidungsfähigkeit, wenn da plötzlich steht, weltbester Gitarrist oder irgendwie sowas, nimmt einem ja so ein bisschen das ab, glaube ich. Ne? Das ist ja so ein bisschen so der Gedanke.
Erzeugt es einen unmenschlichen Druck.
Ja, natürlich.
Darum geht es auch.
Ganz genau, darum geht es auch.
Ne? Aber hast du das, wann war das bei dir so, dass du sagtest, du willst das nicht mehr machen, was du machst? Also Herrenschneider und jetzt auf die Bühne gehen. Ist sowas implementiert vorher oder erarbeitet man sich sowas?
Das war ein schleichender Prozess. Ich ging halt immer weniger zur Arbeit, zu meiner Standardarbeit in Herne, weil ich immer mehr Auftritte hatte. Poetry Slam hier, Poetry Slam da. Meine Mutter hat gesagt, schönes Hobby, aber eine brotlose Kunst. Mhm. Und irgendwann konnte ich mal 2 Wochen nicht zur Arbeit kommen, weil ich andere Arbeit hatte, die auch besser bezahlt wurde. Selbst obwohl es Poetry Slam war.
Aber mal abgesehen von der Bezahlung, diese Erfüllung, die man dabei.
Man muss jetzt auch mal dazu sagen, Hennes, dass ich das auch dir verdanke. Das ist so richtig unangenehm, das hier sagen zu müssen. Aber meinen ersten ernstzunehmenden und gar nicht mal so guten Auftritt hatte ich im Kölner Tanzbrunnen draußen. Da warst du dabei.
Ach, das war gut. Das war gut.
Nee, war es nicht. Und
das war der Abend, wo wir uns richtig kennengelernt haben.
Genau, und ich habe dich zurückgenommen. Mein Auto war so eng, dass du das, obwohl du bist, trotzdem nicht reingepasst
wir
hast.
Wir haben nur über, ich erinnere mich dran, und wir haben nur über Batman gesprochen die ganze Zeit.
Ja, aber das ist, aber hast du dann irgendwann das Gefühl gehabt?
Hat Tennis mir ermöglicht.
Ja, hast du dann irgendwann das Gefühl gehabt, ich meine, so wie ich das immer höre.
Ich habe an dem Tag das Gefühl gehabt, das schaffe ich nie und nimmer. Wer war noch mal da?
John Doyle
war Knacki da.
Heinz.
Knacki war da. Der unglaubliche Heinz war da. Heinz Gröning. Dann habe ich gedacht, niemals werde ich diese Qualität erreichen. Punkt.
Ja.
Jetzt habe ich das Glück gehabt, mein eigenes persönliches Ding zu finden, zum einen. So, was jetzt keine Raketenphysik ist, da sollten wir uns nichts vormachen. Das ist vollkommen nah an meinem Sprachgebrauch. Der Faulheit geschuldet, offen gestanden. Es hat nicht viele Kunstgriffe, das weiß ich alles selber. So.
Ja.
Und dadurch, dass dann auch Leute wie Dieter Nuhr, den du jetzt natürlich irgendwie ablehnst, das, wofür er steht, was ich respektiere.
Das würde ich so jetzt nicht unterschreiben, aber das würde jetzt zu weit führen.
Dadurch, dass es zu weit führt, ist er zu
ja, ja.
Der hat mir die Weiterführung dieser Karriere ermöglicht.
Ja.
Also ohne, dass du mich damals mitgenommen hast, du hast mich ja generell.
Aber ich will da gar nicht drauf hinaus. Ich will eigentlich darauf hinaus, zu sagen, wo bei dir der Punkt war, dass du sagst, nee, eigentlich will ich das machen. Weil du warst ja auch gerne Herrenschneider, oder nicht?
Ich war Herrenschneider, aber das war ich ja dann nicht mehr. Ich war Verkäufer für Mobiltelefone, Verkäufer für Kleidung, Verkäufer für allen möglichen Scheiß.
Okay, und so. Warst du
so ein Suchender?
Naja, ich habe Ausbildung gemacht als Herrenmaßschneider und während meiner Ausbildung muss wohl die industrielle Revolution stattgefunden haben. So richtig viele gesucht haben sie da nicht. Weißt du?
Ja, okay.
Ja. Und da habe ich kaum drin gearbeitet in dem Beruf.
Aber das ist ja
Handel. Ich war im Handel.
Ja. Aber es ist ja.
Also ich habe immer für mich gedacht, ich möchte einmal, dass mein Name in den Credit steht für irgendwas. Dass da steht Gary Streber. Das
800 Mal
und das habe ich bekommen, spätestens als ich meine erste Cobra 11 Folge mitgeschrieben habe. Und deswegen habe ich mir das auch eingerahmt. Und weil das für mich ein ganz wichtiger Punkt war. Aber danach. Und deswegen berührt mich der Film Soul auch immer noch so. Weil danach ging es dann weiter. Verstehst du? Danach musste man, danach kam dann jetzt hier mit Thorsten für Streters Männerhaushalt zu schreiben und so.
Ja.
Dann kamen andere Herausforderungen. Oder du hast mir damals den Job besorgt bei mit Oliver Döring, Gespensterkrimi. Das habe ich auch dir zu verdanken. Also du warst schon. Tatsächlich ist das, also der Hennes ist auch gerne Mentor.
Knötteriger kleiner kleiner Sack ist.
Ja, 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 ja.
Aber hat er ganz schön viel für einen gemacht.
Absolut. Also es fand alles so statt. Sie haben alle ein Raumschiff bestiegen und sind auf einem Sumpfplaneten gefahren und haben mich in meiner Hütte besucht. Und
er labert viel Scheiße.
Ich habe ihnen auch noch rückwärts gesagt, was sie machen sollen.
Nein, aber
darum geht es ja.
Tun oder tun nicht, es gibt keinen Versuch.
Ja, genau. Aber im Großen und Ganzen, wir müssen jetzt mal abwarten, wie die Serie endet, ob es da noch ein große Reveal gibt, ob es da noch irgendwie eine große philosophische, weil dieser M.O. Walsh ja auch, glaube ich, so etwas spirituell auch veranlagt ist.
Der ist biblisch unterwegs. Das ist nämlich genau der M.O. Walsh, hat der nicht auch geschrieben, hier die Hütte?
Ja, genau.
Ach, das ist von dem, ne?
Das ist von dem.
Genau, ja.
Oh, okay.
Oder der Avatar-Mann.
Ja,
genau.
Ja.
Also interessant. Ja, aber wie gesagt, abwarten. Beef.
Ja.
Und da muss ich jetzt Gary jetzt mal zurückmelden, weil Gary kommt Gary kommt zwischendurch mit Sachen, wo ich sage so, ach, das interessiert mich jetzt aber nicht. Aber Gary insistiert immer, nee, komm, wir gehen jetzt mal in Everything Everywhere All at Once. Und du bist mir damit nicht auf den Sack gegangen, aber du hast mir mehrmals gesagt, guck dir Beef an.
Ja.
Und dann hast du gesagt, der Grassoff findet das auch gut und findet das gut. Und dann habe ich gesehen, okay, es wird im Feuilleton positiv besprochen, was für eine Netflix-Serie.
So spricht man es aus. Das
Feuilleton.
Ich habe nie begriffen, was das ist.
Da kann man sich draufsetzen, das Feuilleton. Und reden wir über Beef.
Mhm.
Hast du sie komplett gesehen, die Serie?
Ich habe sie komplett
gesehen. Okay.
Ja, ja. Also Beef.
Was um Gottes Willen ist das?
Das Gute ist erstmal, das können sich auch Vegetarier angucken. Und weil es hat nichts wirklich was mit Fleisch zu tun, sondern eigentlich.
Es geht darum zu sagen,
Beef,
ich habe Beef.
Den man mit jemandem hat. Also den. Und es geht darum, um zwei Leute, die sich durch Zufall treffen in so einer ganz alltäglichen Situation. Der eine will aus der Parklücke rausfahren, die andere blockiert ihn dabei. Es wird der Finger gezeigt, jetzt wird sich beschimpft.
Wo du das jetzt sagst, wie minimal.
Genau, es geht um diese Mikro-Entscheidung, die man trifft. Ich habe jetzt die Entscheidung, fahre ich der jetzt hinterher? Oder beziehungsweise fahre ich dem hinterher, weil zu dem Zeitpunkt wusste Steven Yeun, den wir zuletzt gesehen haben in Nope, aber den wir natürlich kennen aus in The Walking Dead.
Den wir normalerweise auch kennen als Abfederungsmechanismus von Lucille.
Ja, ganz genau.
Alles andere ist ein bisschen verblasst gegenüber. Oh, wei, ey.
Genau, und der trifft dann die Entscheidung, ich fahre da jetzt hinterher, weil er einfach emotional so aufgeladen ist. Wir erfahren natürlich im Laufe der Geschichte, worum es bei seiner Aggression, worum es da geht. Und sein Gegenpart ist Ellie Wong,
eine Stand-up-Komikerin und Schauspielerin.
Die immer hochschwanger.
Die immer nur hochschwanger
Specials Baby Cobra.
Die immer hochschwanger
ihre Netflix-Specials macht.
Wir wissen auch nicht, ob die sich immer schwängern lässt, wenn die weiß, sie kriegt ein Special oder ob die so ungünstig kommt. Aber sie macht das.
Sie kriegt dann das Angebot von Netflix.
Sie ist super. Ich finde sie klasse. Sie spielt halt so eine Geschäftsfrau. Geschäftsfrau, die so eine Luxusblumenkette hat oder so eine Luxusfloristin ist und die Teil von einem Baumarkt werden will.
Es geht eigentlich darum, dass zwei
Entwürfe
aufeinanderprallen.
Ja.
Und das hat mich, und dann habe ich erst gedacht, Moment, bin ich jetzt Rassist, aber es hat mich doch ein bisschen auch an Parasite erinnert, was ja auch
ein
koreanischer Film ist. Das ist sehr viel asiamerikanische Besetzung natürlich auch, aber das scheint irgendwie sowas mit diesem, wir müssen das jetzt unbedingt erreichen, wir müssen es so bestimmt, auch das Ansehen, es geht auch ganz viel um Ansehen und so weiter. Und diese Welten prallen da aufeinander.
Und es geht ganz viel auch um Erwartungen der Eltern oder was Steve Yeun, der Charakter, seine Eltern sind irgendwo in Korea gestrandet, irgendwie aus Gründen, die einem auch erklärt werden.
Später.
Und er will alles gut machen, er will der perfekte Sohn sein und so. Und das Ganze eskaliert dann, was mich von der Eskalationskurve auch am Breaking Bad tatsächlich erinnert.
Tatsächlich auch, ja. Genau.
Weißt du, weil das eskaliert ja immer mehr und du denkst, oh nein, da hätten sie jetzt die Chance gehabt, das gut zu machen. Da hätten sie die Chance gehabt. Aber, und dann kommen noch andere Figuren dazu, die das Ganze dann noch schlimmer machen. Und dann, hast du es ganz gesehen?
Ich bin ab Folge 5, ich habe gestern 5 Folgen
und das ist richtig stark, sagt er.
Das ist richtig stark.
Ja.
Vor allem, ich habe gerade vor ein paar Wochen nämlich so eine ähnliche Situation gehabt. Da ist einer vor mir aus der Parklücke rausgefahren, ohne zu blinken. Ich habe kurz gehupt, weil ich musste wirklich hart abbremsen. Ja. Und der Typ ist mir hinterhergefahren und hat mich zwischendurch abgedrängt.
Meine Frau ist mal jemandem hinterhergefahren.
Deine Frau fährt dauernd Leuten hinterher. Also ich glaube, das ist ihr Hobby. Also deine Frau hat Road Rage erfunden. Ja, Entschuldigung, das stimmt, Gary. Also
ich traue mich auch nicht mit der
zu fahren. Gruß. Also das ist wirklich.
Das wie als wenn Mad Max.
Also als der Beef Nightrider. Auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Also der Hype ist wirklich gerechtfertigt. Reden wir über die Filme, die wir gesehen haben oder vielleicht auch nicht.
Tulsa King ist immer noch toll.
Tulsa King läuft auf Prime. Jeden
Sonntag kommt eine Folge auf Paramount Plus. Jeden Sonntag kommt eine Folge, 5 sind raus. Ich genieße jede einzelne.
Okay.
Schön.
Super. Sehr schön. Habt ihr den Tetris-Film gesehen? Wo wir
ich habe ihn gesehen.
Ja. Nee, noch nicht.
Hat Spaß gemacht, oder? In einem durchgeguckt. Hat wirklich.
Ist
so ein bisschen plakativ, was so Osten, Moskau und so weiter angeht. Ja, so diese Farben.
Aber
so,
ich nehme das auch. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich so 1:1 ist. Aber wenn es auch nur ein Quäntchen davon stimmt.
Also die Verfolgungsjagd, das hat Taron Egerton gesagt, ist so, war am Ende nicht so, aber es ist ein Film, es muss ja auch eine gewisse Spannung haben. Ja. Aber ich fand zum Beispiel, wie der Gameboy eingeführt worden ist. Das ist auch ein Satz, den muss man alleine.
Ja. Der ist toll. Der ist echt toll.
Wie er narrativ eingeführt worden ist, nicht wie der Gameboy eingeführt worden ist.
Weil Tetris ist.
Tief in einen
Namen. Tut weh.
Tetris ist einfach auch ein absolut geniales Spiel.
Und weißt du, an was mich das auch erinnert hat? Weil es gibt ja diese Suchtspiele, es gibt ja diese Casual Games, die ich ja auch teilweise spiele auf der Switch. Dieses Dorfidylle und Mini-Motorways und so weiter. Da sitzt du teilweise Stunden und baust irgendwelche Autobahnen und machst irgendwelche Sachen und auf einmal denkst du, meine Zeit ist weg. Und genau das war ja der Selling Point von diese. Dass man so abhängig wird davon. Ja. Das wird ja auch thematisiert.
Kennt ihr diese YouTube-Werbung mit diesen komischen Spielen da, wo einer einen Pfeil schießen muss und um an den anderen? Habt ihr die nicht? Ja, ich habe ständig diese Minigames und ich bin so kurz davor, dass die mich echt haben.
Ich habe YouTube Premium. Ich überspringe jede Werbung.
Das kostet einen Zehner?
Zehner, aber es ist mir wert.
Das ist Lebenszeit, ne? Ist genau das haben sie geschafft, ja. Also Tetris hat mir sehr, sehr, also kann man wirklich sagen, 90 Minuten in einem Rutsch, super toll. Du hast Dungeons and Dragons gesehen.
Ja, ist das gut? Das ist gut, ne?
Ja.
Honor Among Thieves.
Haben wir beide gesehen.
Honor. Ja, ich habe den nicht gesehen.
Haben wir nicht gesehen?
Nein,
nicht
ich bin das nicht gesehen? Gewesen, Gary, aber es ist alles okay.
Du warst mit Roland drin.
Stimmt, ich war mit Roland drin, ganz genau.
Gut.
Ja, der macht Spaß. Also das ist jetzt, ich bin ja nicht der größte Fantasy-Film-Fan, aber der Film macht Spaß. Und ich bin mir sicher, wenn man Dungeons and Dragons, also David Grasshoff hat da garantiert noch mehr Spaß, weil da so viele Querverweise sind.
Aber man muss nicht Tabletop-Spieler
sein.
Nein,
muss man nicht. Nee. Man kann das auch einfach als Standalone-Fantasy-Film nehmen.
Aber weil viele ja gesagt haben, so sollte man Fantasy jetzt auch machen nach Game of Thrones und den ganzen anderen Sachen, weil auch das Fantasy-Genre sich natürlich ein bisschen im Kreis
leicht
dreht.
Leicht und ironisch.
Ja, genau. Ja. Leicht und ironisch.
Hugh Grant als Bösewicht.
Hat Spaß gemacht, absolut.
John Wick 4.
Ja. Ich mache jetzt schon mal Pause, weil ich will ich schaffe das nicht, den zu gucken.
Okay, pass auf, dann reden wir drüber, wenn wir ihn alle gesehen haben.
Ja, weil
das ist ein Film, der immer da. Ich möchte ganz zum Schluss noch mal ganz kurz, ich weiß, ihr habt ihn nicht gesehen, aber ich möchte darüber reden, weil es gibt einen Querverweis, über den Super Mario Bros. Film.
Ja.
Sprechen. Super Mario. Weil ich habe mich nämlich daran erinnert, dass ich dich bei Avatar 2, The Way of the Water, ziemlich kalt erwischt habe. Viele erinnern sich, es war eine hitzige Diskussion.
Ja.
Nachdem ich jetzt diesen Super Mario Bros. Als großer Nintendo-Fan gesehen habe, habe ich gesagt, ja, das war ein Film, der genau für mich gemacht worden ist.
Ja.
Weil dein Argument war ja auch, Avatar ist für Avatar-Fans gemacht worden. Der Unterschied, also man kann diese Filme vom Fanservice-Faktor her vergleichen. Der Unterschied ist nur, Super Mario Bros. Ist 90 Minuten lang und Avatar ist 3 Stunden lang. So. Und dieser Film, Super Mario Bros., erzählt in 90 Minuten und mehr kannst du auch dazu nicht erzählen, weil mehr gibt die Story ja auch gar nicht her.
Ja.
Ja. Der Soundtrack übrigens ist genau 90 Minuten lang. Also genau so lang wie der Film. Das heißt, dieser Film ist komplett durchkomponiert.
Ja, und schade. Das war vorher, wisst ihr, welcher Film der mit der meisten Filmmusik war? Der Val Kilmer Batman. Der hatte komplett die Musik
Batman
von
Forever.
Elliot Goldenthal, Batman Forever, hatte jede Minute, also der war genauso lang wie der, also ich glaube es sind 112 Minuten, ich glaube es ist der längste Soundtrack, weil alles hat Musik.
Ja, alles, ist
komplett durch.
Ja, und dieser Film ist komplett durchkomponiert und natürlich hast du diese ganzen Videospiel, und das ist ganz, ganz genial und natürlich gibt es diesen Song von Jack Black als Bowser, Peaches, den gibt es ja auch mittlerweile schon als Standalone-Video.
Also ich will den auf jeden Fall sehen.
Also ich habe ihn im Original gesehen und dann nochmal auf Deutsch in 3D. Ja, weil
aber den gibt es auch in, ist gutes 3D?
Ja, sehr geil. Sehr geiles 3D. So, natürlich Seth Rogen als Donkey Kong ist eine fucking Offenbarung. Und er lacht auch einmal so wie Seth Rogen. Ganz groß. Der Film hat folgendes Problem. Also der Film ist unglaublich erfolgreich und es wird auch einen zweiten Teil geben, ganz sicher. Der Film hat folgendes Problem. Es ist nicht der Lego-Film und es ist nicht Ralf
Reichts. Also er hat keine Meta-Ebene.
Er hat keine Meta. Der Film ist
ein Kinderfilm.
Es ist ein Familienfilm. Also ich war im Kino mit meinen Freunden, mit denen ich auch Mario Kart fahre. Und es waren ganz viele junge Leute da, die gesagt haben, es kam gar kein Yoshi vor. Irgendwo kommt er doch vor. Das heben die sich alles auf für den zweiten Teil. Da ist schon ein bisschen Kalkül auch mit dabei, natürlich. Der Film sieht total toll aus und klingt total gut. Also da haben sie wirklich gerafft, was Nintendo eigentlich macht. Denn Nintendo, das hat man jetzt bei den letzten Spielen auch gesehen, bei Odyssey oder auch bei Yoshi's Crafted World, dass die Oberflächen, die Texturen quasi was Neues sind. Also die Klamotten von Luigi und Mario, das würde mich interessieren, wie du das findest, wie das genäht ist, also virtuell, wie das animiert ist. Das ist wirklich ein Stoff, das habe ich noch nie gesehen, sowas.
Okay.
Und das macht Nintendo wirklich toll. Also da geht es nicht darum, eine Realität abzubilden, sondern wirklich in diese Nintendo-Bonbon-Welt einzutauchen. Okay. Und der Film fängt an in der Realität und endet, also im echten Brooklyn sozusagen. Und das hatten wir ja jetzt schon ganz oft, dass das Videospielfiguren, so Sonic und so, dass die halt in, oder nicht Tamagotchi, wie ist er denn? Der andere Nintendo. Ah, fuck, hier, der gelbe. Hier,
Was?
Wie heißt
Pac-Man.
Pac-Man. Nicht Pac-Man, Pac-Man. Ja, reden wir nicht über
der
Pixels.
Gelbe.
Reden wir nicht über Pixels.
Der gelbe.
Oh mein Gott, jetzt schlagen wir wieder.
Sonic the Hedgehog.
Nein, die Sachen, die man sammelt.
Pokémon.
Pokémon, der Film, okay. Genau. Mein Gott,
Entschuldigung.
Der gelbe. So, da geht es ja auch darum, dass die auf einmal in der Realität sind. Das ist nur so am Rand, also nur so der Rahmen. Der Film ist wirklich für Familien und für Nintendo-Fans gemacht. Und für alle anderen hassen diesen Film. Aber er ist so erfolgreich, dass ich jetzt wirklich sagen muss, okay, es gibt Filme, die sind nur für eine Zielgruppe und da sollte man auch nicht zynisch sein. Und das im Nachhinein ist das Einzige, was ich an Avatar wirklich bemängle, ist die Spielzeit.
Habt ihr den Trailer gesehen zur neuen Staffel True Detective?
Oh, ja. Mit Jodie Foster.
Mit Jodie Foster. Das muss ja komplett. Großartig. Hoffentlich spricht Hansi Jochmann sie.
Natürlich macht sie das.
Da freue ich mich so drauf.
Hast du nicht auch so Clarice Starling
Vibes? Ja, natürlich.
Ich hatte Clarice Starling Vibes und ich hatte 30 Days of Night Vibes.
Und Fargo natürlich.
Und Fargo Vibes. Und ich glaube, dass es ganz toll wird. So.
Ja, ich auch.
Ist ja wohl ein bisschen sperrig im Umgang.
Ich finde Jodie Foster
ist super.
Ganz großer Jodie Foster.
Ich auch. Wer nicht?
Ja.
Ich habe Taxi Driver vor ein paar Nächten mal wieder geguckt. Der ist immer noch gut.
Darüber schreibt Tarantino übrigens auch.
Über Taxi Driver, deswegen habe ich nochmal geguckt. Mhm. Und alleine dieser Soundtrack von Bernard Herrmann macht dich komplett kaputt.
Ja, super.
Komplett.
Auch ein großartiger Auftritt von Scorsese selbst als
als nerviger. So,
dann sind wir fast durch. Ich möchte nochmal kurz den lieben Kollegen Dominik Hammes grüßen von Radio Nukular, mit dem ich einen schönen Talk über Ted Lasso hatte, ne? Und ich auf seinem Podcast Goldfische.
Okay.
Da haben wir 2 Stunden über die erste Folge der dritten Staffel gesprochen. 2 Stunden lang.
Echt?
Ja.
Okay.
Und
gute Ausbeute.
Ja.
Lieben Gruß und lieben Gruß an euch da draußen. Und
okay.
Bleibt uns gewogen.
Dann bleibt es wohl an mir zu sagen, alles Gute auch beruflich.
Wieso abrupt jetzt?
Was?
Warum?
Das warum machst du das Ende jetzt kaputt?
Entschuldigung.
Jetzt habe ich mir so eine Mühe gegeben. Ja,
dann mach's nochmal, Entschuldigung.
Warum so abrupt?
Warum? Bleib doch hier.
Bleib doch hier.
Nicht alleine in der Trosserhöhle. Hallo.
Hallo.
Zimmer 14.
Zimmer
14. Futterschule.
Futterschule.
Hört auf.
Komm, Gary.
Ich hatte so ein gutes
Ende.
Ich könnte
auch fahren. Ich ärgere mich auch gerade. Aber
dann bleibt mir.
Das ist Content.
Du bist auch Content. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als euch alles Gute zu wünschen, auch beruflich. Bis zum nächsten Mal.
Nein.
Toi, toi, toi. Dass alles gut geht.
Toi, toi,
toi. Toi, toi, toi. In diesem Sinne.
In diesem Sinne. Ja. Das soll ich doch nicht mehr sagen.
Ich bin raus, das war's von mir.
Ich bin raus.
Das war's von mir. Mic drop. Ach nee, Glasdrop.
Hat übrigens Quentin Tarantino auch gemacht, aus seinem Buch vorgelesen, das Mikrofon weggeworfen.
Ja.
Eine Unverschämtheit.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Mit Sträter, Bänder und Strehberg.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.